Kurzer Hinweis, bevor die Folge jetzt startet. Falls ihr zum neuen Jahr noch nach einer Möglichkeit sucht, euren Workflow als Freelancer zu verbessern, dann schaut euch doch mal Goodlands an. Das ist ein All-in-One-Tool für Freelancer. Das Ganze ist von uns und hat so ziemlich alles an Bord, was ihr für euren Freelancer-Alltag braucht. Also Rechnungserstellung, Zeiterfassung, Projektmanagement, Buchhaltung. Ihr könnt darüber eure Umsatzsteuervoranmeldung machen, Einnahmenüberschussrechnung. Und ihr habt einfach nicht mehr jeden Monat das Problem, dass ihr Belege alle wieder zusammensuchen müsst. Wenn ihr das einfach in Goodlands einmal erfasst, dann habt ihr eine Übersicht über eure Einnahmen, über eure Ausgaben, über die gesamten Finanzen einfach und könnt euren gesamten Alltag von wirklich vom ersten Angebot bis zur Abrechnung eines Auftrags smarter organisieren. Wir haben jetzt zum Jahreswechsel ein besonderes Angebot für Neukunden und zwar könnt ihr mit dem Gutscheincode GOODLANDS2020 ein 2 Monate Goodlands Premium Rabatt freischalten. Das heißt, die ersten 2 Monate sind dann kostenlos für euch und danach kostet das Ganze im Premium-Tarif 9,99 € pro Monat. Es gibt aber auch einen Free-Tarif, das heißt, wenn ihr noch ganz am Anfang steht und noch keine besonderen Sachen wie Layout für Rechnung und so weiter braucht, könnt ihr das Ganze auch erstmal unverbindlich im Free-Tarif testen. Der große Vorteil von Goodlands ist, dass der gesamte Workflow des Tools auf euch als Freelancer abgestimmt ist. Das heißt, ihr habt nicht unnötig 1000 Funktionen, die ihr so als Freelancer niemals brauchen werdet, weil sie für GmbHs oder größere Agenturen konzipiert wurden, sondern das Ganze haben wir wirklich für Freelancer gebaut und ihr braucht nicht mehr 4 oder 5 Tools, um euren Workflow abzubilden, also Zeiterfassungstool, Rechnungserstellungstool, Buchhaltungstool. All diese Tools arbeiten unter Umständen nicht mal vernünftig miteinander zusammen und jedes dieser Tools kostet jeden Monat Geld. Das heißt, ihr spart nicht nur Geld, sondern habt auch einen sehr viel einheitlicheren Workflow, der am Ende auch wirklich ineinander greift. Also wenn ihr Goodlands kostenlos testen wollt, dann einfach auf goodlandsapp.com, Link in den Shownotes und den Gutscheincode GOODLANDS2020 nutzen, um nächstes Jahr mit 2 Monaten Goodlands Premium zu starten.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 97 des Freelancer-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, was wir recht lang aufgeschoben haben, muss man sagen. Thema Altersvorsorge. Ist vielleicht auch eine gute Metapher für euren Umgang mit dem Thema Altersvorsorge, weil viele das, glaube ich, sehr aufschieben und dann irgendwann merken, ups, jetzt sollte ich mich vielleicht mal mit dem Thema beschäftigen. Lukas und ich haben beide gar keine Ahnung von, deswegen haben wir uns einen Experten dazu eingeladen. Und zwar ist Marcel Busch bei uns. Moin, Marcel.
Moin.
Hi. Na? Marcel, magst du dich einmal unseren Hörern vorstellen?
Ja, ich bin Marcel. Ich bin 30 Jahre alt. Ich werde jetzt Silvester als Stichtag, dann werde ich Vater.
Glückwunsch.
Und ja, ich komme aus dem schönen Hamburg, bin hier geboren, lebe hier und ja, ich kümmere mich quasi um alles, was mit Geld zu tun hat, sei es Altersvorsorge, Geldanlagen.
Noch ein Hamburger, Mensch.
Ich lade hier nur noch Hamburger ein, wie du
merkst. Ich merke schon, also ich muss ja aufpassen hier.
Ja, Marcel, wir haben uns auf dem Gründerpokern getroffen, ne? Da so ist das zustande gekommen. Da warst du nicht dabei, Lukas.
Ja. Ich weiß, ich freue mich schon lange.
Nächstes Jahr. Und haben mal so gequatscht und da kam dabei raus, dass du das Thema doch sehr gut bei uns im Podcast behandeln könntest. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, das stimmt.
Also vielleicht als kurze Vorgeschichte. Lass uns gleich einsteigen ins Thema. Was gibt es denn so für Formen von Altersvorsorge, die so ein Freelancer in Angriff nehmen könnte?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil sie gar nicht so einfach zu beantworten ist. Möglichkeiten gibt es viele am Markt. Mhm. Was für jeden Einzelnen am Ende des Tages dann passt, kann man pauschal jetzt nicht beantworten. Aber wir können ja mal gucken, was es alles gibt. In Deutschland ist es so, dass die möglichen Produkte der Altersvorsorge in 3 sogenannte Schichten unterteilt werden. Und jede von den 3 Schichten hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, aufgegliedert in zum einen die Ansparphase, also in der Phase, wo ihr Beiträge zahlt. Mhm. Und als zweites natürlich die Nutzungsphase, Leistungsphase. Also dann, wenn ihr das Geld haben wollt. Mhm. So. Ich weiß nicht, kennt ihr da schon vielleicht irgendwelche Begriffe, wo ihr sagt, okay, ich habe jetzt das und das schon mal gehört, worein fällt das? Dann ist es vielleicht spannender.
Ey, jetzt ist das hier so eine interaktive Mitmachfrage.
Sind wir gar nicht gewöhnt. Altersvorsorge, ja, also an sich gibt es ja irgendwie ganz viele verschiedene Systeme. Also ich habe mich da mal irgendwann mit jemandem von der Ergo, glaube ich, getroffen. Da haben wir da mal länger drüber gesprochen. Und es gibt ja zum Beispiel unter anderem die gesetzliche und die private Rentenvorsorge, richtig?
Ja, genau. Das ist schon mal ein Teil. Die gesetzliche, so, das ist für die, ja, es kann für Selbstständige ein Thema sein. Man muss ja nicht dort einzahlen. Man kann das aber. Die gesetzliche Rentenversicherung fällt unter die Schicht 1. Die hat als Merkmale in der Ansparphase, ja, ihr zahlt da immer fleißig ein. Das Geld geht von eurem Brutto ab. Und ja, ihr kommt da in der Ansparphase auf jeden Fall nicht ran, oder?
In der Ansparphase?
Aber vermutlich nicht. Also wäre ja dann, also, wobei es gibt wahrscheinlich auch da wieder verschiedene Konzepte, wo man, also in der gesetzlichen wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal
genau, vorausgehen. Also, die Verfügbarkeit ist halt null.
Ja.
Kommst da nicht ran. In der Auszahlphase ist es dann so, dass du jeden Monat ja einen Teil vom Kuchen quasi ausgezahlt bekommst. Und du kannst Glück haben und wirst sehr alt und bekommst ganz, ganz viele Stücke vom Kuchen. Und vielleicht ist der Kuchen auch größer als den, den du mal in deiner Arbeitswelt oder in deiner Arbeitszeit gebacken hast. Und du machst damit sozusagen Plus. Du kannst aber auch Pech haben, dass du nie was vom Kuchen siehst oder nur ganz wenig.
Okay, verstehe. Ich glaube, der Auszahlungssatz ist ja auch nicht gleich dem, was du eingezahlt hast, sondern der gesetzlich vorgeschrieben, oder? Da gibt's
ja, genau. Formel.
Wonach berechnet sich das?
Kannst du Rentenformel googeln?
Die ist nicht so, also ich glaube eigentlich so hauptsächlich daran, wie viel Geld gerade in der Rentenkasse drin ist.
Ja, jeder Angestellte, also es geht ja jetzt nicht um Angestellte, aber im Prinzip ist so, jeder sammelt Rentenpunkte, du kriegst mehr Rentenpunkte, je mehr Geld du verdienst und wenn du weniger als der Durchschnitt verdienst, bekommst du weniger als der durchschnittliche Bundesbürger und die Anzahl der Jahre, die du dort einzahlst, ist natürlich noch relevant. Dann rechnet sich das hoch und dann bekommst du halt irgendwie mal mehr oder weniger vom Staat.
Aber geht es dann um einen festen Beitrag, den man zahlt, oder berechnet sich das am Einkommen und solchen Faktoren?
Ja, das ist tatsächlich abhängig von deinem Einkommen. Das sind knapp 20%, die in die Rentenversicherung reingehen. Und ja, das gesetzliche Rente ist ein Umlageverfahren, das heißt, du sparst dort nicht in deinen eigenen Topf ein, sondern du zahlst jetzt für deinen Opa die Rente.
Ja.
Ja. Also der Kuchen, den man sich so anspart, ist jetzt auch nicht der Kuchen. Also man backt nicht seinen eigenen Kuchen, sondern oder du isst nicht deinen eigenen Kuchen, sondern ja, dein Opa verbraucht jetzt quasi deinen Kuchen.
Schön.
Irgendwann
in deiner Familie.
Genau, von jemand anders das Geld in deiner Rente bekommt.
Das ist quasi so das normalste und klassischste Modell der Altersvorsorge dann, ne?
Genau, für die ganzen Angestellten ist es erstmal das Normalste. Die müssen das im Prinzip machen. So. Wir Selbstständigen haben jetzt die Möglichkeit, uns davon befreien zu lassen. So, habt ihr beide wahrscheinlich auch gemacht. Und ja, trotzdem braucht ja jeder Mensch irgendwie, wenn er aus seiner Erwerbstätigkeit rausgeht, auch noch Geld. So, das heißt, ein Selbstständiger muss sich ja selber darum kümmern, wie habe ich später mal Geld, wenn ich nicht mehr arbeite. Also da haben wir alle das gleiche Problem. Und ja, es gibt natürlich auch noch andere Produkte, die so funktionieren oder die unter die Schicht 1 der deutschen Altersvorsorge fallen. Um da mal einen Namen zu nennen, ist eine Rürup-Rente. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ne, die hat dann auch wieder steuerliche Vorteile in der Ansparphase. Ich komme da aber halt nie ran und muss die halt später komplett versteuern.
Was ist hier das der besondere Unterschied?
Zur gesetzlichen? Im Prinzip nichts. Also nur, dass du es halt privat machst. Du kannst den Anbieter aussuchen.
Okay.
und sagen, yo, ich gehe jetzt, du hast die Ergo genannt, ich gehe zur Ergo und mache das dann dort und vertraue der Ergo mein Geld an, dass die das hübsch für mich machen. Mhm. Du kannst aber auch zu jedem anderen Laden gehen und sagen, ich möchte gerne meine Altersvorsorge nach Schicht 1 machen, was dann halt nicht gesetzlich ist, sondern privat.
Ja.
Vielleicht da mal kurz, wo wir gerade so schon an möglichen Anbietern aufzählen waren, einfach nur, damit wir hier nicht nur für einen Werbung machen. Also wir werden dafür auch nicht bezahlt, so ist nicht. Genau, also ich glaube, die Allianz ist noch eine Ansprechpartner, richtig?
Also wir könnten jetzt irgendwie alle 500 Versicherer oder
so. Also wahrscheinlich jede Krankenkasse, die man so kennt oder generell Versicherungsgesellschaft bietet das eigentlich mit an, richtig?
Gesetzliche Krankenkassen sind da ein Sonderpunkt, falls du mit Krankenkassen die gesetzlichen meintest.
Unter anderem?
Nee, die dürfen nur Krankenkasse machen.
Ah, okay. Ne, auch mal.
Sonderrolle. Aber anderes Thema, hier private Krankenversicherung, das ist ein Versicherungsunternehmen, die bieten häufig auch Altersvorsorgen mit an, weil es einfach deren Geschäft ist, ne?
Mhm. Da können wir ja direkt mal rüber switchen zur privaten Altersvorsorge. Fand ich mal ein spannendes Thema, als ich es mal gesehen habe. Also an sich ist es ja zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es da verschiedene Anzahlungsmöglichkeiten gibt, aber an sich zahlst du ja quasi in einen Fonds ein, kommst doch auch nicht wirklich ran. Ich glaube, außer unter besonderen Fällen oder so. Und dann zahlst du ja quasi dein Leben lang an, wie eine Art Sparbuch mit höheren Zinsen, also auch Risiko natürlich, und dann kriegst du es ausgezahlt, oder? In Häppchen.
Jein, da war einiges bei und einiges richtig und einiges richtig.
Hab ich erwartet.
Man muss noch mal ein bisschen unterteilen. Häufig werden auch, also ja, es gibt auch private Altersvorsorgen und man muss es unterteilen in Schicht 2 und Schicht 3. Es gibt geförderte Produkte, zum Beispiel eine Riester-Rente, und es gibt nicht geförderte Produkte. Die fallen in die Schicht 3, das ist dann die wirklich private Altersvorsorge.
Okay.
So, und die meinst du wahrscheinlich.
Das kann gut sein, hört sich zumindest so an.
Und genau, dort, die Schicht 3 charakterisiert sich dadurch, dass du in der Ansparphase keine Vorteile bekommst. Also du bekommst keine staatlichen Zulagen, du bekommst keine Steuervorteile, sondern du zahlst es einfach aus deinem Netto ein, in so einen separaten Sparvertrag. Bei welchem Anbieter auch immer. Um jetzt nicht wieder die roten Buchstaben zu nennen. genau, du hast eine Verfügbarkeit, das ist anders als in der Schicht 1. Also wenn du möchtest, dann kannst du da jederzeit an dein Geld ran. So, es ist nicht immer sinnvoll und auch worein du dein Geld investierst, ist total verschieden.
Mhm.
Du kannst das irgendwie zu einem festen Garantiezinssatz anlegen oder natürlich auch in Aktienfonds. So.
Da ist dann wahrscheinlich der Faktor Sicherheit.
Ja, ich würde sagen, wir schieben das Thema Sicherheit, Aktienfonds und Garantie vielleicht nochmal kurz nach hinten.
Ja.
Weil, lass uns erstmal gucken, Wenn dieses Produkt der Schicht 3 keine Vorteile in der Ansparphase hat, im Vergleich zu anderen Sachen, also steuerliche Absetzbarkeit, Zulagen und so, dann muss es ja ganz, ganz gut sein in der Auszahlphase.
Mhm.
So, und dort ist es so, dass ihr nur die Hälfte eurer Gewinne versteuern müsst.
Mhm.
Also angenommen, ihr zahlt da jetzt 100.000 Euro ein, macht nochmal 100.000 Euro Zinsen, so, dann müsst ihr nur auf 50.000 Euro, die ja die Hälfte der Zinsen sind, dann euren späteren persönlichen Steuersatz zahlen.
Mhm. Mhm.
So. Produkte davon sind immer vererbbar an jede beliebige Person. Ich habe sogar eine Mandantin, die hat an einer Tierschutzorganisation vererbbar, also ihr Vermögen vererbt.
Ja, nicht schlecht.
Das ist ganz witzig. War mir vorher auch nicht klar, dass das möglich ist. ja, in den USA hört man ja auch immer mal, dass irgendwo eine Katze Vermögen erbt und dann die reichste Katze der Welt ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist das typische Beispiel, was ich in der Schule in Recht hatte. Das ist schön, dass wir das nochmal mitnehmen. Kann dein Hund dein Vermögen erben?
Genau, es ist halt auch maximal verfügbar. So, das heißt, du kannst jederzeit sagen, so, hey, ich möchte mein Geld jetzt auf einmal haben und musst nicht immer warten, dass du diese monatliche Rentenzahlung bekommst.
Was natürlich auch dazu verführt, vielleicht dabei zu gehen, ne?
Ja, das ist klar. Also das hat alles Vor- und Nachteile, ne? Also ja, gehe ich dahin einfach bei mit 68, wenn ich dann in Rente gehe und hau das alles weg. Auf der anderen Seite könnte ich sagen, so, okay, ist ja auch ein Vorteil, wenn ich jetzt dann weiß, okay, ich kriege irgendwie mal eine Scheißnachricht.
Klar.
Habe nur noch ein Jahr zu leben oder als positive Nachricht vielleicht formuliert, okay, ich kriege jetzt ein Enkelkind oder sowas und dann hole ich mir da mal 10.000 Euro raus, weil das Enkelkind macht jetzt irgendwie Führerschein und ich habe Lust, dass der dann ein geiles Auto fährt. Mhm. Ne? Also muss halt am Ende des Tages jeder selber für sich wissen, was ihm wichtig ist. Ne? Ist ihm diese Flexibilität und diese Verfügbarkeit wichtig oder ist ihm das nicht wichtig?
Ja.
So. Was man dabei vielleicht noch beachten sollte, wenn einem das nicht wichtig ist, ist halt, dass man sein Geld komplett einem Versicherer quasi überschreibt. Also es gehört dann in das Betriebsvermögen dieses Versicherers. Die legen das an, wie sie wollen und zahlen die Rente quasi aus den Zinsen, die sie mit deinem Geld erwirtschaften. Mhm. Ganz spannend eigentlich.
Ja.
So. Wie ist das... Wir haben ja auch viele, viele Leute, die gerade auch wahrscheinlich zuhören, die sagen, sie wollen aus ihrem Angestelltenverhältnis raus und Freelancer werden. Dann kann es ja vorkommen, dass man sich dann zum Beispiel als Freelancer dafür entscheidet, die dritte Stufe zu nehmen. Und als Angestellter hatte man ja die erste. Mhm. Oder? Wie ist das, wenn sich das mischt? Also hat man dann von einer Stufe gar nichts? Also hat man quasi umsonst reingezahlt? Oder was genau kommt dabei raus?
Nein, du musst 5 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, um Ansprüche zu bekommen.
Okay.
Ansprüche zu haben, 5 Jahre. Die meisten Menschen fangen ja mal als Angestellter an und erarbeiten sich ein paar Ansprüche. So, das verfällt dann auch.
Okay, also letztendlich kann man schauen, dass man quasi, wenn man erst 4,5 Jahre im Angestelltenverhältnis ist und demnächst Freelancer werden möchte, schaut man einfach noch, dass man das halbe Jahr mitnimmt, dann hat man später auch was von seinem Geld, was man eingezahlt hat dort und kriegt dann trotzdem, also kann dann trotzdem beides machen.
Ja, ob das halt dann so viel ist, würde ich mal dahinstellen, weil wenn du irgendwie nur 5 Jahre einzahlst, kannst du nicht viel erwarten.
Weil wenn es 5 Jahre im Monat sind, damit kann man ja schon was machen.
Aber um es mal ins andere Extrem zu machen, häufig ist es ja so, dass Leute zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung beispielsweise ein und bekommen vielleicht 1.000 Euro Rente raus am Ende von ihren 40, 45 Arbeitsjahren. Die haben aber höhere Ziele. Sie sagen sich, wenn sie bei mir in der Beratung sind, okay, ich habe eigentlich das Ziel, dass ich mein Netto, was ich jetzt verdiene, auch im Alter zur Verfügung habe. Zum Beispiel 1.500 Euro netto. Dann ist da ja eine Diskrepanz zwischen, was kriege ich gesetzlich und ich muss privat noch was machen. Folglich wählen die sich ja auch die passende Schicht aus und das passende Produkt, haben also auch beides, genau wie du meintest. Okay. Natürlich bekommen sie auch beides.
Okay. Also es ist auch durchaus üblich, dass Leute das kombinieren und dadurch dann eben zwei Formen ausgezahlt bekommen.
Beim Angestellten ist es wirklich fast zu 100% üblich, dadurch, dass sie ja nicht aus der gesetzlichen Rentenversicherung raus können, in der Regel so. Mhm. Und sie haben fast immer eine Rentenlücke.
Ja.
Jetzt fühle ich mich, ich glaube, ich weiß nicht.
Müssen sie was dazu machen, um diese Lücke halt zu reduzieren oder halt zu schließen. Mhm. Und ja, sie haben immer mal eigentlich 2 Schichten.
Jetzt gibt es ja auch noch andere Formen von Altersvorsorge. Ich weiß nicht, ob das dann auch diese dritte Schicht bedeutet. Beispielsweise, dass Leute Immobilien erwerben. Das ist dann wahrscheinlich dieses ganze Thema Investitionen und so weiter, oder?
Ja, man kann das auch so machen mit Immobilien. Immobilie sagt das Wort schon, es ist sehr immobil. Ja, also... Wenn es Menschen gibt, die sich jetzt schon hundertprozentig sicher sind, dass sie in 30, 40 und 50 Jahren, also in ihrem Alter, dort wohnen möchten. Ne, vorausgesetzt, es ist eine Immobilie für den Eigenbedarf.
Nee, das meinte ich jetzt gerade gar nicht, aber ja, erzähl mal weiter, vielleicht ist das noch interessant.
Man muss sich einfach nur klar sein, was man sich da anschafft. Ja. Ne? Das ist für mich als Eigenheim für meine eigene Nutzung, ist es für mich kein Investment.
Ja.
Es ist eher ein Luxusgut, weil die meisten Menschen haben nicht das Geld, dass sie es mit einmal abbezahlen können.
Nee, klar.
Sondern die nehmen sich dafür wirklich ganz viel Kredit auf. Also so hier in Hamburg brauchst du irgendwie unter 400.000 gar nicht anfangen. Mhm. Ja, und jetzt kannst du ja mal rechnen, wie lange brauchst du, um 400.000 Euro wieder abzubezahlen. Ja, also für mich ist es kein Investment. Wenn man das zu einer Vermietung macht oder sowas, dann mag das was anderes sein. Mhm.
Genau, also was ich meinte nicht Eigenbedarf, sondern ich meinte eben, um die Dinger zu vermieten und dann eben im Alter von den Mieten, die du dort bekommst, zu leben.
Ja, ist wieder ein Punkt, was ist einem persönlich wichtig. Ne? Ist einem Flexibilität und Verfügbarkeit wichtig, weil ja, das ist halt ein Objekt in einer Region, in einer Branche quasi. Ne? Also du hast, ja, es ist halt so eine Art Klumpenrisiko, wenn du willst.
Hm.
Ja? Klar, wenn du dir jetzt überlegst, ich kaufe mir jetzt 100 Immobilien oder 50 und mache ein paar in Norddeutschland, Süddeutschland, Spanien, was weiß ich, dann streust du dein Risiko halt ein bisschen breiter.
Ja.
Kommen wir mal noch zur Stufe 2, die haben wir gerade so ein bisschen übersprungen. Die Riester-Rente, der Begriff, den jeder kennt aus der Werbung und keine Ahnung hat, was es ist. Genau, was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist ganz interessant. Fast alle Angestellten, die zu mir in die Beratung kommen, haben sowas.
Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Also irgendwie, keine Ahnung, ich kann mit dem Begriff nichts anfangen und ich glaube auch in meiner Nähe irgendwie auch keiner so wirklich.
Ja, es ist eines der am meisten verkauftesten Produkte tatsächlich. Und ich verstehe nicht, wieso.
Ah, okay. Negativer Einstieg.
Okay. Ja, das weiß nicht, ob das jetzt zu viel persönliche Meinung war, aber...
Nee, alles gut.
Es gibt durchaus auch Situationen, wo das passt. Ne? Also, aber vielleicht erstmal wieder allgemein gesagt, was sind die Merkmale, ne, im Vergleich zu Schicht 1 und 3? In Schicht 2 ist es so, dass du das kriegst, staatliche Zulagen. So. Grundbetrag, Kinderzulagen, sowas halt, du kannst es steuerlich absetzen. Ja, jetzt ist die Frage zum Thema Verfügbarkeit. Du kommst an dein Geld wieder ran, also du kannst den Riester-Vertrag in der Ansparphase auch kündigen, musst dann aber alle gewährten Zulagen und Steuervorteile wieder zurückzahlen.
Okay.
Ne? Und in der Auszahlphase ist es so, dass du ja dann in der Regel mit 67 vor die Frage gestellt wirst, hey, möchtest du das verrenten lassen, 100% deines angesparten Geldes? Oder möchtest du einmalig 30% Kapital entnehmen und dann 70%, das was überbleibt, dann wird das verrentet.
Mhm.
So. Verrentung heißt immer, ich muss sehr alt werden, bis ich mein eingezahltes Geld wieder habe.
Also mit den Fördermitteln.
Ja, naja, die Fördermittel kannst du da fast außen vor nehmen. Aber keine Ahnung, wenn du sagst, du zahlst jetzt mal 50 Euro im Monat da ein für 40 Jahre, dann kannst du rechnen, 50 mal 12 Monate mal 40 Jahre. Ich mach mal den Taschenrechner.
Ich wollte gerade fragen, hast du gerade einen offen? Ich wollte es nicht im Kopf rechnen.
Ich glaube, das sind so 21.000, nee, mehr. 40 sind 24.000. Und in diesem Riester-Vertrag steht ganz häufig dann, du bekommst so und so viel Rente. Naja, und dann kannst du halt ausrechnen, yo, ich muss jetzt meine Rente, die ich da bekomme, geteilt durch die eingezahlten Eigenbeiträge rechnen, dann kommt da irgendwas raus, dass du so 90 bis 95 werden musst, bis du oft dieses Geld wieder raus hast.
Und dann du kannst es wahrscheinlich nicht vererben, oder?
Doch, kannst du. Kannst du, das ist ganz wichtig. Jetzt ist die Frage an wen?
Okay.
Du kannst es an deinen Ehepartner vererben, wenn der auch einen Riester-Vertrag hat.
Okay. Nur dann, oder?
Ja, oder an kindergeldberechtigte Kinder.
Ah, die brauchen keinen Vertrag.
Doch, aber die brauchen auch einen. Dann.
Okay. Aber also erstmal, die brauchen einen Riester-Vertrag und zweitens, sie müssen noch so jung sein, dass sie Kindergeld bekommen? Also unter 25?
Ja.
Ach krass.
Also maximal 25.
Also kann ich meine Kindesplanung entspannt auf 50 verschieben, weil also, sonst ist die Chance ganz gering, dass sie, also, okay. Also das ist quasi der Nachteil, den du siehst, oder? Weil also sonst ist es ja quasi wirklich eine ziemlich gute Mischung aus Stufe 1 und Stufe 3. Aber das Vererben ist natürlich irgendwie ein bisschen, und das, also das Altwerden, das Vererben ist ja irgendwie ein bisschen falsch.
Ja, also um mal meine persönliche Meinung zu geben zu allen drei Schichten. Mir persönlich sind die Themen Flexibilität und Verfügbarkeit und Vererbbarkeit ganz, ganz wichtig. Hm. Ich möchte jederzeit sagen, dass ich Zugriff auf meine Gelder habe. Und ich möchte auch nicht, dass irgendein Versicherungsunternehmen oder sonst wer im Falle meines Ablebens davon profitiert. Weil die haben ja in der Zeit, wo sie mein Geld verwaltet haben, ja, genug Geld verdient damit.
Mhm.
So. Und ich persönlich mache meine Altersvorsorge über ein Produkt der Schicht 3.
Also privat, privat.
Ja.
Ja. Also ich glaube, in den Trend geht es ja auch eher, so gefühlt.
Bei Selbstständigen, ja.
Ja, also, genau. Also bei Selbstständigen, dass sie mehr Kontrolle über ihr Geld haben wollen. Und also ich beobachte da ganz viele verschiedene Wege. Also die einen, also witzigerweise oft zeigt sich so ein bisschen so, okay, also Altersvorsorge, ja, ich arbeite einfach so viel, dass ich so reich bin, dass ich das nicht brauche.
Das ist das so nicht dein
Punkt
Plan?
Nummer eins. Ja, das ist auch unter anderem mein Plan, ja. Also ich weiß nicht.
Ach, jetzt bist du wieder da.
Warst du kurz weg?
Du warst weg.
Okay.
Ich habe deinen Plan nicht verstanden.
Also, ja, also genau, fangen wir da einfach nochmal an. Also ich beobachte da ganz, ganz verschiedene Wege, wie die da die Leute, die gerade die Selbstständigen einschlagen, um für ihr Alter vorzusorgen. Eben, also wie unter anderem auch ich, ist einfach der Meinung sind, sie verdienen einfach genug Geld in ihrem Leben, dass sie später reich sind. ob das so gut ist, ist eine andere Frage. Aber
wie oft hört man das, Marcel, so in der Beratung? Das ist vielleicht so, wieso Altersvorsorge? Ich werde reich?
Ja, das ist natürlich schön, dass man so ein Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmertum.
Mhm.
Dennoch ist wahrscheinlich die Sicherheit dann irgendwann die Frage. Also irgendwie.
Ja, aber genau, also was man halt überlegen kann, ist, selbst wenn du die Altersvorsorge nicht als Altersvorsorge brauchst, ist es vielleicht trotzdem sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was ist steuerlich irgendwann mal am besten für mich, dass ich wenig wie möglich quasi abgebe, ne?
Ja.
Also das gehört schon dazu, zu so einer umfänglichen Plan auch tatsächlich.
Es ist ja auch ein Thema, was nie so richtig zu Ende ist, ne? Weil ich würde, zumindest würde ich das so sehen, dass man ja auch seine Ansprüche vielleicht auch fürs Alter laufend in seinem Leben ändert und vielleicht gewöhnt man sich jetzt in seiner Zeit an einen Lebensstandard, den man dann auch im Alter gerne fortführen möchte, aber die Altersvorsorge passt nicht mehr ganz zu dem, was man sich dort in der Zwischenzeit an Standard geschaffen hat. Das ist ja auch ein Faktor, ne? Dass man während immer laufend guckt, dass man da vielleicht auch nachbessert.
Ja, also das kann sein. Also es kann ja sein, dass, also ich meine, wenn ich meine knapp 20% irgendwie nirgendwo einzahle als Selbstständiger, dann sollte ich ja irgendwie gucken, dass ich trotzdem einen ähnlichen Betrag für mich beiseite tue.
Ja.
Und vielleicht ist es in der Gründungsphase wirklich schwer, wenn das Kapital knapp ist und Co., ne? Dass ich da vielleicht erstmal mit 10% meines Einkommens rechne. Und dann natürlich muss ich später erhöhen, weil ein anderes Thema, worauf ich eigentlich noch zu sprechen kommen wollte,
ja,
ist eigentlich so das Thema Zeit. Ja? Man kann sich nicht vorstellen, wie wichtig das Thema Zeit ist und wie stark der Zinseszinseffekt ist.
Okay.
Hm.
Ihr sitzt ja nebenbei am Laptop, ne?
Mhm. Ja.
Geht mal auf, oder ich mache das mal kurz parallel. Lass uns mal raten. Wir sagen mal, wir legen jetzt 100 Euro jeden Monat an für unsere Altersvorsorge. Wir haben 0 Euro Startkapital und wir legen das mal konservativ im Aktienmarkt an zu 6% im Jahr und wir haben 40 Jahre Zeit. So, das heißt, wenn ich sonst bis 67 arbeite, müsste ich jetzt 27 sein.
Ja.
So. Okay, dann sind aus meinen 100 Euro, dort habe ich dann über mein Arbeitsleben 48.000 Euro eingezahlt und hätte Zinsen in Höhe von 143.000 Euro bekommen.
Okay.
Okay, was glaubt ihr?
Also mit Förderung, denn? Oder? Mit Förderung, also je von einem, oder privat.
Nee, das ist jetzt einfach 100 Euro eingezahlt, ohne Förderung einfach 6%.
Okay.
Ja.
Okay, cool.
So, was glaubt ihr passiert? Wie viel Euro hat ein Mensch angespart, der 2 Jahre vorher anfängt? Also wenn der Selbstständige zum Beispiel mit 25 anfängt.
Ja, Lukas,
ja, er hat
gleich was ganz Neues lernen. Oh, oh.
Ja, das er hat
mich gleich noch schlechter.
2.400 Euro mehr eingezahlt, weil er 2 Jahre mehr hat. Mhm. Aber er hat jetzt 167.000 Euro Zinsen bekommen.
Mhm. Wie viel sind es mehr? Ich habe den ersten Betrag nicht mehr im Kopf.
24.000 Euro Zinsen mehr.
Mhm. Hui.
2 Jahre und 2.400 Euro mehr, die er investiert,
machen
am Ende über 20.000 Euro mehr aus.
Das heißt, es geht wirklich um die Jahre effektiv oder auch wie früh dann einfach angefangen wurde?
Naja,
also, ist ja das Gleiche, oder?
Ja, also, ja, es ist nicht wie in der Krankenversicherung eben, dass man, je früher man anfängt, so geringer die Beiträge am Anfang sind, ne?
Ja, doch, kannst du sagen, weil am Ende ist es bei mir in der Beratung so, dass ich gucke, was hat der Mandant für ein Ziel? Und dann kann ich runterrechnen, okay, er müsste den und den Betrag jetzt ab sofort monatlich beiseite tun, um sein Ziel zu erreichen. Wenn er 2 Jahre später kommt, ist der Beitrag folglich höher, weil er weniger Zeit
klar,
hat.
Klar. Okay.
Ich, ja, aber ich das mich ist so, man kann diesen Zinseszinseffekt sich nicht im Kopf vorstellen.
Es wird so immer faszinierender, also während des Interviews, ich fühle mich immer schlechter, dass ich irgendwie nichts dahin tue.
Wie alt bist du, Zucker?
23.
Ja, guck, 25 ist ja noch 2 Jahre.
Hast du ja noch 2 Jahre.
Super. Ich wollte mich mit 25 noch jung fühlen und nicht für mein Alter.
Ich kann ja noch mal 2 Jahre mehr machen, dann haben wir Lukas.
Oh, oh, jetzt, ah nein, tust du, oh Gott.
Und alle Hörer jetzt,
Nein, wir lassen das. Die Seite heißt zinsen-berechnen.de, da kann man immer mit rumspielen, auch so, wenn man mal sagt, okay, ich möchte gerne irgendwann mal Millionär sein und dann kann man gucken, wie viel muss ich monatlich beiseite tun, um das zu erreichen.
Link ist in den Shownotes.
Link ist in den Shownotes. Genau. Werd alle draufklicken. Ja. Nee, es ist immer ein spannendes Thema, eben Altersvorsorge, weil ich finde, man schiebt es auch sehr lange nach hinten und dann ist irgendwie, also ich glaube, dass man den Zeitpunkt leicht verpasst.
Naja, gerade die Leute, die sich frisch selbstständig machen, die das vielleicht erstmal beiseite schieben und sagen, ach, jetzt bin ich aus der Gesetzlichen raus, jetzt habe ich erstmal, meine erste Sorge ist erstmal überhaupt Kunden zu gewinnen und überhaupt Geld zu verdienen und das ist vielleicht der Fehler dann.
Ich glaube, dass das gar nicht der Hauptpunkt ist, dass ich irgendwie eher so die Bereitschaft, sich in jungen Jahren um sowas wie Rentenvorsorge zu kümmern. Also ich bin ja auch immer noch der festen Meinung, wir werden sehen, ob es klappt, aber also ich arbeite einfach, bis ich tot umfalle. Fertig. Du löst auch das Problem. Ist so die Frage.
Ja, du machst ja was dir sehr viel Spaß macht, von daher könnte das durchaus passieren. Vielleicht ist es nicht bei allen so.
Nee, ich glaube, das wird definitiv nicht bei allen so sein. Auch wenn der Spaß vielleicht jetzt in unserer Zielgruppe Freelancer schon vielleicht eine größere Rolle spielt als bei dem klassischen Arbeitnehmer. Aber das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, nicht jeder Hörer hat hier vor, bis zum Lebensende zu arbeiten.
Nee, vor allem vielleicht ist es ja auch einfach so ganz cool, dass ich dieses Gefühl zu haben, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, ich muss keine Podcasts mehr aufnehmen und bin dann bei Folge 2.750.000, sondern ich kann, weil ich Bock drauf habe, aber hey, das interessiert mich eigentlich nicht. Also ich mache es, weil ich Spaß habe, aber ich muss nicht. So, das finde ich eigentlich ein ganz cooler Anreiz so für mich persönlich.
Ja, es fehlt auch ein cooles Bewusstsein, ja, das stimmt schon.
Was sagt die Zeit? Wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe ein wichtiges Thema.
Ja, hau raus. Wir sind sehr flexibel, was das angeht. Also wenn wichtige Themen noch
untergebracht werden müssen. Die lieben Hörer halt zutexten und am Ende sind die erschlagen.
Nee, also wenn ihr meint, als Hörer jetzt genug gehört zu haben, dann schaltet ihr jetzt einfach ab.
Und ja, dann mach später weiter.
Schaltet ihr einfach in einer Stunde wieder ein.
Das genau. Ist halt Teil.
Also das passt. Okay.
Und wir müssen ja alle noch arbeiten, bis wir 70 sind. Also die Podcasts laufen nicht weg. Also ihr habt ja auch
30 Jahre. Du hast vorhin das Thema Sicherheit angesprochen.
Ja.
Darf ich fragen, was du darunter verstehst?
Naja, ich denke mal Sicherheit in dem Sinne, dass man sich auch sicher sein kann, dass der Betrag nicht futsch ist.
Okay, oder dass der Garantiezins auch durchgezogen wird, den man da abschließt.
Wenn du das so formulieren willst, na klar. Ja. Also ja, sicherlich auch. Also, dass einfach das, was vertraglich vereinbart wurde, auch entsprechend eintritt.
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt wieder. Mhm. Aktuell geht nämlich wieder eine Kündigungswelle der Sparkassengruppe um.
Okay, klar.
Die kündigen haufenweise sogenannte Prämien-Sparpläne. Mhm. Mit der Begründung, ja, wir haben jetzt gerade eine sehr besondere Marktphase, wir haben da lange ein Niedrigzinsumfeld und wir können diesen Zinssatz quasi jetzt nicht mehr zahlen und deswegen kündigen wir das. Mhm. Ich habe dazu ein ganz witziges Satire-Video, kommt dann auch in die Shownotes. Eigentlich hatte ich nichts für die Shownotes vorbereitet, das war ganz witzig. Aber ich habe das zufällig vorgestern gesehen und dachte, okay, das passt sehr gut hier rein. Mhm. Weil wenn man, also um das aber vielleicht nochmal, ja, wie nennt man das, abstrakter zu sagen, mhm. Eine Garantie ist ja etwas, die ist nur so gut wie der Garantiegeber, klar. Oder? Mhm. So. Und jetzt kann man sich ja fragen, wenn ich euch die Garantie gebe, ich gebe euch das und das, die und die Zinsen, cool.
Ja, also inwiefern ist garantiert, dass die Zinsen auch wirklich gegeben werden und ne, sind es nicht nur...
Genau, und ich mache mich ja abhängig vielleicht dann von einem Unternehmen.
Eben, genau, und das ist natürlich ja, schon eine große Abhängigkeit, wenn man sein ganzes Rentendasein darauf basiert, ne?
Genau, wenn ich nämlich sage, okay, ich mache alles, ich verlasse mich drauf, dass diese Garantie, dass dieses Unternehmen dieses Geld erwirtschaftet, um diese Garantie auch zahlen zu können. Weil, wie sieht das aus? Wenn ein Mensch zu einer Bank geht, bringt er sein Geld dahin. Was macht die Bank mit dem Geld? Die legt das in der Wirtschaft an.
Ja.
Und die Zinsen, die daraus erwirtschaftet werden, die bekommt der Sparer dann zurück. So. Und in meinen Augen kann man eigentlich den Umweg über so eine Bank fast weglassen.
Und selber in der Wirtschaft anlegen.
Genau. Mhm. Weil wenn ich jetzt mich nicht nur auf eine Bank, meinetwegen, oder einen Versicherer konzentriere, ja, mit der Garantie, die geben, sondern jetzt kommt es wieder ein bisschen drauf an, wie viel Zeit habe ich. Aber da wir beim Thema Altersvorsorge sind und das so Podcasts wahrscheinlich eher jüngere Menschen hören, haben die wahrscheinlich noch diese, wie aus unserem Beispiel, diese 40 Jahre schon noch Zeit.
Hm. Ja, ich denke, wir haben so, haben wir überhaupt so eine Zielgruppenanalyse mal gemacht, Lukas? Was die?
Nee.
Geh mal nicht davon aus, vielleicht.
Okay, aber selbst mit 30 oder 20 Jahren habe ich im Prinzip noch genug Zeit, mal zu gucken, wo sollte mein Geld eigentlich theoretisch liegen, weil es gibt so vier klassische Kapitalmärkte. So. Mhm. Der erste heißt Geldmarkt.
Ja.
Den kennt ihr wahrscheinlich, das ist so das, wo euer Girokonto, Tagesgeldkonto und so weiter ist. Das fällt da drunter. Mhm. Ne? Was passiert auf dem Geld? Im Prinzip nichts. Also es ist quasi immer verfügbar und es ist immer gleich viel wert. Mhm. Rendite quasi null.
Ja.
So, dann gibt es den Rentenmarkt. So, da kann man zum Beispiel sagen, so eine deutsche Staatsanleihe, also wenn du Deutschland Geld leihst, 10.000 Euro, dann bekommst du nach x Jahren Summe Y wieder. Mhm. Ne, das war früher ein bisschen mehr. In der Zwischenzeit gab es jetzt aber auch Staatsanleihen, wo du, wenn du 10.000 Euro hingibst, hast du 9.900 Euro wiederbekommen.
Das sind nicht die besten.
Ja.
Da merkt man einfach den Unterschied. Also auch spürbar. Also.
Ja, dann gibt es klassisch den Immobilienmarkt, so, also Immobilienfonds zum Beispiel. Fonds ist französisch, heißt Topf. Mhm. Und man kann in so einen Topf halt alles schmeißen, ob es jetzt irgendwie hier in Hamburg eine Europapassage ist oder andere größere Gebäude, ist erstmal egal. Ne? Mhm. So. Und dann gibt es als letztes den Aktienmarkt. Das heißt, auch dort kann man Einzelaktien kaufen, also Einzelunternehmen, Anteile an Unternehmen. Oder man macht das auch wieder über so einen Fonds und kann gleichzeitig 100 oder 150 oder sogar noch mehr Unternehmen sozusagen Teile von kaufen. Mhm. So. Und die Schwankung von diesen verschiedenen Geldmärkten, die steigt jetzt in der Reihenfolge, wie ich sie aufgezählt habe. Also der Aktienmarkt, der schwankt am stärksten, das wisst ihr wahrscheinlich auch sogar.
Ja.
aber insgesamt ja, strebt in dieser Welt gefühlt alles nach Wachstum. So.
Ja.
Das heißt, wenn ich genügend Zeit habe, dann ist das nicht spekulativ.
Mhm.
Ne? Und dann kann ich da auch ruhigen Gewissens anlegen. Und wenn ich mich entscheide dazu, dass ich genügend Zeit habe und in zum Beispiel in einen Aktienfonds investiere, dann investiere ich nicht in ein Unternehmen, die mir eine Garantie gibt, sondern ich investiere beispielsweise in 100 Unternehmen, mhm. die dann im besten Fall natürlich weltweit gestreut werden sollten, die unterschiedliche Branchen beinhalten sollten und dann aus jeder Branche vielleicht auch noch ein, zwei Player.
Ja.
Ne, weil wenn du sagst, okay, ich mache jetzt weltweit mhm. in Autos und VW geht pleite, aber du investierst nebenher noch in einen anderen Automobilhersteller, mhm. dann werden jetzt nicht 100% der VW-Autokäufer in deine andere Anlage gehen.
Ja.
Aber da wird ja trotzdem was abfallen. Das heißt, langfristig ist das ja doch für mich in meinen Augen die deutlich höhere Sicherheit.
Okay, das kann man wahrscheinlich sehen, wie man will. Letztlich ist wahrscheinlich das Schwierige für viele, die jetzt auch zuhören, auszuwählen, wo sie dann letztlich investieren. Ne? Also in welche Unternehmen, in welche Projekte.
Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich relativ schwierig.
Ja, und dafür muss man dann eben sich mit einem Berater zusammensetzen oder selbst sehr viel Zeit investieren und sich diese ganzen Märkte mal angucken und zu verstehen, wie das alles funktioniert, die Dynamik und so weiter, ne?
Genau. Mhm. Kommt immer auf die persönliche Situation drauf an. Ne? Wie viel Zeit habe ich noch? Ja. Was habe ich sonst für Ziele? Also es ist halt total dumm, wenn ich nächstes Jahr einen Urlaub fahren möchte und der kostet 10.000 Euro meinetwegen, weil es ein größerer Urlaub ist.
Ja.
Für den Urlaub jetzt dieses Geld im Aktienmarkt zu sparen, weil der schwankt halt. Und du kannst halt Glück haben, dass du dann 2020 halt in Urlaub fahren kannst für 11.000 Euro, also 1.000 Euro mehr ausgeben kannst. Du ja. kannst aber auch Pech haben, dass du einfach dann statt zwei Wochen nur eine Woche wegfährst, weil der Kurs halt dann zu dem Zeitpunkt scheiße war.
Es sind immer langfristige deswegen, Unterfangen dann halt. Ne?
Genau, deswegen macht das gar keinen Sinn, kurzfristig irgendwie im Aktienmarkt zu sein.
Mhm.
Aber gleichzeitig macht es halt auch keinen Sinn, für meine Altersvorsorge auf meinem Girokonto zu sparen.
Na gut, Altersvorsorge ist ja immer was Langfristiges, also das ist ja nicht so das Problem. Letztlich ist das wahrscheinlich aber auch, was ich vorhin meinte, dass man ja laufend auch anpasst und schaut, okay, jetzt habe ich ganz andere, also es ist nicht dieses, ich setze mich einmal hin, mache diese ganzen hier Riester da und so weiter, sondern es ist so ein bisschen auch, dass man laufend anpasst und dazu kauft und auch mit den Aktien in dem Fall ja auch, dass man sich laufend wahrscheinlich da auch vergrößert und schlauer wird und andere Investments tätigt.
Genau, also eine Geldanlage jetzt, also ich wechsle so alle 2 bis 3 Jahre häufig die Anlage.
Mhm.
Ich sehe meine Mandanten aber im Schnitt so einmal in 9 Monaten.
Okay.
Ne, um zu gucken, ist alles in Ordnung, hat sich irgendwas geändert.
Mhm.
Und auch im Laufe des Lebens, also je älter die Menschen werden, ist es ja so, keine Ahnung, jemand möchte mit 67 in Rente gehen.
Ja.
Und jetzt ist er 60. Jetzt hat er auf einmal nicht mehr 30 Jahre und kann alles aussitzen an Krisen.
Mhm.
Und dann, da muss man dann wieder überlegen, okay, wie viel Prozent von deinem Vermögen brauchst du halt, also wie hoch ist dein Vermögen und wie viel Prozent von deinem Vermögen brauchst du in den nächsten Jahren? Ne? Also wie viel sollte man irgendwie sicher in so einem Geldmarkt legen, wie viel kann man irgendwie für die nächsten 10 Jahre irgendwie bis 80 oder so dann auch nochmal weiter im Aktienmarkt lassen und wie viel muss irgendwie so dazwischen investiert werden? Das sind so Sachen, die passieren bei mir jedes Jahr in den Servicetermin. Mhm. Und die sind ganz, ganz wichtig, weil ja, man muss sprechen. Geldanlage ist ganz, ganz gesprächsinnig.
Ja. Ja, die Einstiegshürde ist wahrscheinlich auch größer für viele, als jetzt zu sagen, okay, so ein Riester-Vertrag, der ist schneller mal unterschrieben, als sich Märkte anzugucken und zu überlegen, wo, mit Beratern zu sprechen und zu schauen, wo stecke ich mein Geld rein, wo macht das Sinn?
Ja gut, du kannst auch eine private Altersvorsorge in 5 Minuten unterschreiben, das kriege ich auch hin, so ist
ja,
es nicht.
Ja, klar.
aber sich bewusst dafür oder dagegen irgendwas zu entscheiden, das braucht natürlich Zeit und das ist immer interessant. Wenn Leute ein neues Handy oder einen neuen Handyvertrag kaufen wollen, dann machen sie für einen Unterschied von 3 Euro im Monat monatelange Recherche. Mhm. Aber wenn es um ihre Altersvorsorge geht, dann laufen die in eine Bank und unterschreiben das in 15 Minuten. So. Und der Unterschied beim Handyvertrag sind 3 Euro und eine gute Altersvorsorge im Vergleich zu einer schlechten macht oftmals 6-stellige Beträge aus. Mhm.
Okay, vielleicht nochmal, oder hast du noch was zu dem Thema zu ergänzen? Sonst würde ich vielleicht nochmal dich bitten, nochmal zusammenzufassen, was jemand, der sich mit dem Thema jetzt das erste Mal beschäftigt, am besten als nächstes tut. Also vielleicht so die nächsten Schritte, um sich da für was zu entscheiden oder sich einfach mal mit dem Thema näher zu beschäftigen.
Nee, ich glaube, zum Thema Altersvorsorge habe ich jetzt einen guten Überblick gegeben. Mhm.
Okay, dann die Anschlussfrage. was können unsere Hörer tun, um sich da jetzt intensiver, also sie können sich unter anderem an dich wenden, ne? Aber was wären so noch so andere Schritte, vielleicht auch Eigenrecherche?
Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, es gibt 2 Arten von Menschen. Die Leute, die sich selber drum kümmern wollen, die müssen sich halt selber belesen und fit sein und das auch im Auge behalten. Und die Menschen, die einen Ansprechpartner suchen, sollten mal schauen, dass sie jemanden finden, der wirklich unabhängig ist. Mhm. Ja? Weil
heißt der unabhängig ja auch
von? Unabhängig von irgendwelchen Produktanbietern zum Beispiel.
Okay.
Ja? Beispiel ist ja, ich weiß nicht, macht ihr eure Steuern selber oder lasst ihr die vom Steuerberater machen?
Ich mache das tatsächlich aktuell noch selber, aber wird sich
ich mache es auch selbst.
Okay, ich nicht. aber ich würde es komisch finden, wenn mein Steuerberater beim Finanzamt angestellt wäre. Mhm. Weil Interesse vom Finanzamt ist, ich hole so viele Steuern raus wie möglich und der Steuerberater ist aber auf meiner Seite und sagt, nein, ich versuche, die Steuerlast so gering wie möglich zu halten und das Beste für dich rauszuholen. Und genauso verhält es sich im Prinzip auch mit Geldanlage und Versicherung. Mhm. Also Altersvorsorge.
Okay.
Das heißt, da ja, recherchiert, wer ist wirklich unabhängig, in welcher Firma ist kein Fremdkapital. Das heißt also, wo hat kein Versicherungsunternehmen zum Beispiel Anteile an dieser Firma?
Was wäre denn da das richtige Stichwort, wenn Leute jetzt Berater suchen? Wonach müssten die suchen?
Unabhängige Makler könnte man mal eingeben. Mhm. Und dann gucken, was geht.
Okay.
Könnte meinen Namen natürlich
eingeben. Da kommen wir jetzt.
Nein, aber ich wollte noch weiter zusammenfassen. Also, dann geht es ganz viel darum zu gucken, was ist mir wichtig. Ne? Mhm. Ist mir wichtig, dass es verfügbar ist? Ist mir Flexibilität wichtig? Ist mir, für Selbstständige habe ich mir noch notiert, ist vielleicht das Thema digitaler Nomade, also Ausland.
Ja.
Ne? Ja. Ist mir das wichtig? Kann ich mir das vorstellen? Steuerliche Aspekte, irgendwie Vererbbarkeit. Das sind alles so Punkte, über die muss man nachdenken. Das muss man dann vergleichen mit den Merkmalen der verschiedenen Schichten. Und wenn man sich dann für eine Schicht entschieden hat, dann geht es natürlich weiter. Dann guckt man, okay, welcher Anbieter ist jetzt der beste? Ne? So. Was habe ich für Kosten, die da auf mich zukommen? Was habe ich für Vertragslaufzeiten? So, eine gute private Altersvorsorge sollte so lange wie möglich laufen. Mhm. Also die sollte nicht mit 67 beendet sein, die Beitragsphase schon, aber die Laufzeit sollte schon maximal sein, also so irgendwie 85 zum Beispiel. Mhm. Das hat dann ganz, ganz spannende steuerliche Vorteile, die das mit sich bringt, Aber das wird auf jeden Fall zu weit gehen hier im Podcast.
Ja, nee, sonst müssen wir wieder da einen Detail drauf.
Genau, und als drittes geht es halt darum zu gucken, wie viel Zeit habe ich, ne? Also was sind meine Ziele? Mhm. Weil nicht für alle ist immer das Thema Altersvorsorge am besten. Ne? Also wenn man halt mit 40 in Rente gehen will, sowas gibt es ja auch, dann mache ich vielleicht einfach einen ganz normalen Depotsparplan. Mhm. Ja, also ich verzichte auf einen Versicherungsmantel in meiner Geldanlage und kaufe mir Aktienfonds oder was auch immer direkt.
Okay.
Das sind so die, ja, Kurzfassung. Mhm.
Okay, das heißt, klar. Nächster Schritt wäre dann, sich vielleicht auch an dich zu wenden. Wo würden unsere Hörer dich denn am besten, können die dich am besten kontaktieren?
Ihr könntet Marcel Busch Hamburg zum Beispiel googeln, dann findet man mich.
Noch was für den SEO-Index tun hier.
Ja, ansonsten packen wir, glaube ich, meine Telefonnummer unter die
Shownotes. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, deine Telefonnummer da reinzupacken.
Also vielleicht eher eine E-Mail-Adresse oder so.
Also erfahrungsgemäß, wenn irgendwelche Crawler das Ding durchgehen und dann eine Nummer finden, dann landest du auf irgendwelchen Anruflisten.
Ah, okay. Aber meine Nummer ist eher.
Okay, ja gut. Können wir sie auch dafür
nehmen. Halt auch auf meiner Google-Seite.
Ja.
Also ich glaube, wenn man sie finden möchte und missbrauchen möchte, dann ist das schon passiert. Oder? Also wenn sie auf Google zu finden ist.
Ich glaube, die haben da Schutz gegen solche Crawling-Sachen, ja. Aber wir, okay. Wir auf jeden Fall nicht.
Toll. Ja, dann machen wir vielleicht auch eine Mail.
Ja.
Also es gibt irgendwas zum Kontaktieren.
Genau.
Schau mal in die Marcel in den Shownotes. Was diskutieren wir noch aus?
Okay.
Genau, also so auf Instagram bin ich aktuell nicht so aktiv. Mhm. Weil
okay.
Macht mir nicht so viel Spaß. Aktuell. Kann sich wieder ändern, aber aktuell bin ich da dann, wenn auch eher als Konsument. Mhm. Ähnliches bei Facebook.
Okay. Gut, das heißt, diese Sachen sind nicht in den Shownotes, sondern andere Kontaktwege. Irgendwas werdet ihr auf jeden Fall dort vorfinden.
Also ich bin da ganz klassisch. Ich glaube, am Telefon kann man sich vielleicht auch am besten und am schnellsten austauschen, worum wird es gehen, tralala.
Ja.
Ja, da bin ich eher echt oldschool. Aber dafür sind wir im Beratungsprozess sehr digital unterwegs und können quasi alles online abbilden.
Okay.
Da bin ich mit der Zeit gegangen.
Sehr gut. Ja, muss man auch aufpassen, ne? Wenn man das alles zu analog hält, dann da gibt es ja auch echt viele Leute, die da den Trend verschlafen und also generell das ganze, haben wir uns glaube ich schon mal drüber unterhalten, das ganze Feldversicherung, das kann auf jeden Fall einen Anstrich vertragen, digital.
Ja.
Okay. Marcel, vielen Dank, dass du hier warst und so ausführlich zum Thema Altersvorsorge erzählt hast.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
Ja, vielleicht machen wir da nochmal ein Part 2, wenn sich noch Fragen oder sowas vielleicht nach der Folge ergeben. Das heißt, wenn ihr irgendwas noch geklärt sehen wollt, schreibt das gerne mal unter die Beiträge bei Facebook, Instagram, wo auch immer ihr das jetzt vorgefunden habt. Oder ihr schreibt uns eine Mail an mail@freelancer-podcast.de. Ja, ansonsten haben wir noch eine Facebook-Gruppe, Freelancer Kooperation und Austausch. Da könnt ihr uns auch kontaktieren, genauso wie über 4000 andere Freelancer, die dort auf Austausch warten. Das klingt jetzt so, als wenn die da alle den ganzen Tag nur hocken und warten, bis sich jemand meldet. Ja, aber im Prinzip ist es so. Und wir haben auch einen Slack-Workspace, wo ihr euch auch mit anderen Freelancern austauschen könnt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Servus.
Ciao.